Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter
und Holger Klein,
worin wir über Neuigkeiten aus der Wissenschaft reden. Was macht eigentlich das Universum?
Ja, das Universum macht viel, aber wir müssen mit was anderem anfangen. Oh. Denn Holger, du hast heute die große Ehre, mit einem preisgekrönten Wissenschaftsjournalist zu sprechen.
Du hast einen Preis gekriegt?
Nicht ich alleine. Ich habe ihn gemeinsam bekommen. Und wenn man so will, hast du ihn nicht mitbekommen, aber sag mal, du hast so ein halbes Prozent
Anteil
an dem Preis.
Immerhin. Also wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, ich habe genau zweimal was gewonnen. Einmal für die Wochendämmerung zusammen mit meiner Frau Katrin, den goldenen Blogger, und ein T-Shirt von der Sparkasse beim Weltspartag, als ich noch sehr, sehr jung war, aber das gab es dann auch nicht mehr in meiner Größe.
Ja, ich habe ein paar Sportpokale beim Laufen gewonnen.
Immerhin.
Aber für meine wissenschaftliche oder wissenschaftskommunikatorische Arbeit habe ich bis jetzt sehr wenig Preise bekommen. Ich habe mal irgendwie so Wissenschaftsbuch des Jahres in Österreich, glaube ich, 2015 oder so gewonnen. Und jetzt, das freut mich halt wirklich, den Preis der österreichischen Forschungsgemeinschaft, Preis der österreichischen Forschungsgemeinschaft für Wissenschaftsjournalismus.
Fein.
Den habe ich. Ja, und zwar habe ich ihn nicht allein bekommen, sondern gemeinsam mit Claudia Frick, mit der ich ja den Podcast Das Klima mache. Und wir haben ihn bekommen für unsere Podcast-Folgen zum zweiten österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel. Und weil du ja im Klimapodcast unser Intro sprichst, bist du quasi auch mit preisgekrönt. Ich weiß nicht, inwiefern dein Intro ausschlaggebend war für die Jury, aber sie ist auf jeden Fall mit dabei.
Ja, aber das war super. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und zwar in der Kategorie Rundfunk übrigens.
Auch schön. Naja, letztlich ist es ja eine Art Rundfunk, die wir machen.
Ja, also ich glaube, es heißt die offizielle Rundfunk und Podcast, aber in der Pressemitteilung steht nur Rundfunk. Gibt auch noch Fernsehen und Video und Artikel und Magazin und Tageszeitung. Also 5 Stück insgesamt, und Claudia und ich haben Rundfunk gewonnen. Es freut mich, dass ich jetzt irgendwie, ich habe mich nie als Wissenschaftsjournalist bezeichnet, aber jetzt habe ich einen Preis, der sagt, dass ich das zumindest in dem Moment war, offensichtlich.
Du hättest dich nie als Wissenschaftsjournalist bezeichnet?
Ja, also nicht jetzt so in der Form, wenn Leute sagen, was machst du, hätte ich nicht gesagt, ich mache Wissenschaftsjournalismus. Okay. Also ich mache Wissenschaftsvermittlung, Wissenschaftskommunikation, aber ich habe in dieser Kommunikationsform, sagen wir mal, selten journalistisch gearbeitet, beziehungsweise so journalistisch gearbeitet, wie man sich's vorstellt. Also,
Vorstellt, das ist ja dann eher so investigativ oder sowas. Ne?
Aber
anderen Formate, die du so bedienst, das ist ja Journalismus, was du machst.
Ja und nein. Also, es ist natürlich schon auch eine gewisse Art Journalismus, aber es ist, sagen wir mal, eher so die Kommentar- und Meinungsthemen der Journalismus. Ich mache da jetzt nicht so, in den meisten Sachen, die ich mache, mache ich das nicht so, dass ich jetzt hier, ich interviewe die Leute und dann mache ich das so, arbeite ich das auch. Das habe ich ab und zu mal gemacht.
Das ist eine Formatfrage, aber was du ja machst, ist, auch wenn du sagst, das ist meinungsgetrieben, letztendlich ist es eine Einordnung, was du machst, und Einordnung ist das, was der Journalismus macht.
So. Das kann man so definieren. Ja, aber wie gesagt, ich habe mich halt einfach immer eher in Richtung Wissenschaftsvermittlung oder Wissenschaftskommunikation.
Stell mal dein Licht nicht so unter den Scheffel, diesen Satz tatsächlich immer gesagt zu haben.
Ja, nee, mache ich eh nicht, weil jetzt freue ich mich darüber, dass ich diesen Preis gewonnen habe, gemeinsam mit Claudia und sogar mit Geld.
Echt?
Ja.
Wie viel gab's?
3.000 Euro.
Also gibt es
hoffentlich noch, habe ich noch nicht. Die Preisverleihung findet auch erst noch statt. Also ich habe noch nie einen Geldpreis gewonnen. Ich weiß nicht, wie das dann läuft. Kriegt man das so bar zugesteckt oder? Bin gespannt.
Ich habe keine Ahnung. Also die einzigen Geldpreise, die ich gewonnen habe, ist so beim Lottospielen mal 3 richtige oder 10 Euro in der Fernsehlotterie oder sowas. Aber das zählt ja alles nicht. Also für die Rente reicht das lange nicht. Aber wo du Rundfunk sagst, ist doch ganz schön. Audiophilie ist so ein Thema, was ich heute dabei habe. Und zwar gibt es ein Audioforum, ein DIY-Audioforum. Und einer der Moderatoren dort wollte wissen, was denn eigentlich dran ist an diesen. Also kennst du diese, also Audiophile, so Leute, die High-End-Anlagen und sowas
zu Hause haben. Ja, wo dann irgendwie die Stecker vergoldet sein
müssen. Genau, vergoldete Stecker. Ein Freund von mir ist so ein Typ, der hat einen Stromwäscher.
Was macht der? Die Elektronen polieren oder?
Genau, Elektronen polieren. Na, das, irgendwas macht das. Jemand hat mir mal erklärt, was das macht.
Mit einem Schwamm drauf und da gehen die Elektronen durch, damit sie sauber rauskommen am anderen Ende.
Genau, Elektronenwaschanlage, genau.
Genau.
Na, das macht irgendetwas Sinnvolles und man bezeichnet es wohl nur landläufig als Stromwäscher, aber trotzdem, ja. Jedenfalls wollte er wissen, was ist denn jetzt los hier? Ist ein dickeres Kabel denn wirklich gut? Und hat einen sehr schönen Versuchsaufbau gemacht. Und zwar hat er ein 1,80 Meter Audio-Kupferkabel genommen, so Profi-Kupferkabel, hat da Signale durchgeleitet, hat dieselben Signale durch 20 Zentimeter nassen Schlamm geleitet.
Stimmt, das habe ich gehört.
Ein 120 Zentimeter altes Mikrofonkabel, das man an US-Cent-Stücke gelötet hat. Und eine 13 Zentimeter lange Banane. So. Stellt sich raus, also sie hatten nicht so viele Teilnehmer, also 43 Leute haben sie nur getestet. 6 davon haben den korrekten Leiter identifiziert. und dieses Ergebnis, also sie haben das dann nochmal, das Wort dazu, frag mich nicht, über die Binominalverteilung, sie haben es dann mit Binominalverteilung ausgewertet und kommen zu dem Ergebnis, dieses Ergebnis ist nicht besser als Raten.
Mhm, ja, das überrascht mich nicht.
Und Banane und Schlamm, schreiben sie, sind zwar prinzipiell schlechte Leiter. Mhm. Auf diesem kurzen Signalweg würden sie sich aber wie ein zusätzlicher Widerstand verhalten. Dadurch wird das Signal schwächer, aber nicht unbedingt klanglich verfärbt, sodass sie keine hörbaren Verzerrungen hören konnten. Aber ich finde das ganz geil. Ja, kannst du auch eine Banane nehmen.
Ja, das wissen wir, die meisten Leute nicht, die uns zuhören. Wir nehmen diesen Podcast von Anfang an durch Bananen auf.
Genau. Wir haben das, in den 2010er Jahren haben wir das Dosentelefon durch eine Banane ersetzt.
Genau. Ja, also das überrascht mich nicht. Also ich verstehe schon, dass es natürlich Unterschiede gibt, was Audioqualität angeht und Unterschiede gibt auch der Technik, die man verwenden kann. Aber ein großer Teil von dem, was einem da so oftmals präsentiert wird, ist schon ziemlicher Humbug.
Na, und man hört es eben auch tatsächlich nicht. Ne? Also ja, Schallplatten klingen anders als eine CD, aber auch eine digital remasterte Schallplatte klingt nicht mehr wirklich anders als eine CD. Das ist alles, da ist sehr viel Voodoo dabei. Aber gönnen wir es den Leuten, es ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor.
Ja, natürlich. Und das ist auch generell so, das ist nicht nur beim Rundfunk, also nicht beim Rundfunk, nicht nur beim Audio so, sondern das ist ja generell so, dass wir Menschen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben uns mit etwas beschäftigt, dazu auch neigen, unsere Fähigkeiten zu überschätzen.
Ja.
Und das ist zum Beispiel beim Wein, das ist ja das ganz klassische Beispiel. Also was Leute da alles aus einem Glas Wein herauslesen können oder glauben zu können, was sie nicht mehr können, wenn sie nicht wissen, was sie sich eingeschenkt haben, dann ist das genauso. Also ich glaube, das
ist die sogenannte Blindverkostung.
Ja. Ich weiß nicht, ob es da Studien gibt dazu. Ich habe so vage im Hinterkopf, aber ich kann es nicht sagen. Aber ich glaube, viele Menschen hätten wahrscheinlich Probleme, blind Rot von Weißwein zu unterscheiden.
Ja. Also zumindest, also selbst ich mit meinen äußerst begrenzten Weinkenntnissen wäre in der Lage, dir einen Rotwein und einen Weißwein hinzustellen, die du nicht als Rot oder Weiß voneinander unterscheiden kannst. Jedenfalls als Laie. Ich kenne allerdings auch Leute, die können das. Ne? Denen stellst du blind was hin und die sagen dir, wo das herkommt und was es ist.
Also es ist ich beschreibe nicht, dass es das gibt, aber viele Menschen, die da halt sich dann mal eine gute Flasche gönnen im Restaurant und dann anfangen zu schwadronieren, was man da alles rausschmeckt, also das hätten sie wahrscheinlich auch rausgeschmeckt, wenn ich ihnen in die gute Flasche einen 2 Euro Tetrapack Wein reingeleert hätte.
Das nicht, aber ich verstehe, was du meinst, ja. Ist auch ganz interessant, ne, wie auf einmal, wenn man selber so ein Hobby hat, wie man bereit ist zu relativieren, was andere darüber sagen, ne?
Ja. Ja, also ich habe das beim Bier mal gesehen. Ich habe das wirklich mal gemacht. Vor Ewigkeiten habe ich einen Artikel für meinen Blog geschrieben, der so wissenschaftliche Praxis und wissenschaftliches Experiment verdeutlichen soll, was man alles braucht. Und da habe ich irgendwie meine Familie und ein paar Freunde eingeladen. Und wir haben dann Bier verkostet. Und ich habe dann anhand dieser Bierverkostung quasi so wissenschaftliches Experiment erklärt. Und da ist halt auch ganz viel, was eine Rolle spielt. Und da mittlerweile finde ich das auch sehr interessant beim Bier, weil früher habe ich in Deutschland gelebt, jetzt lebe ich in Österreich und Bier ist ja im Gegensatz zum Wein was sehr Lokales. Also mein Wein ist auch lokal, wird auch lokal produziert.
Aber Bier ist halt viel lokaler, da hast du im Zweifelsfall irgendwie
ein paar Liter. Wenn ich Wein trinke, dann trinke ich schon den mal italienischen, französischen, sonst was. Natürlich trinke ich den auch, der hier vor Ort produziert wird, aber beim Bier greift man dann doch meistens zu dem, was hier vor Ort ist. Mhm. Und da haben die Leute halt eine ganz, ganz harte Einstellung zu ihrem lokalen Bier oder ihrer lokalen Biermarke. Aber auch da gerade die, wenn es jetzt nicht irgendwie die Mega-Kraftbier-Brauerei ist, die da irgendwo obskure Hopfensorten mit irgendwas anderem rummischt, ja, dann da werden mich jetzt wahrscheinlich wieder die Hörerschaft entsprechend schädigen, dann schmeckt es eigentlich alles gleich, was du im Supermarkt kaufen kannst.
Ja klar.
Im Großen und Ganzen.
Die sogenannten Fernsehbiere. Oder ja, wie mal jemand gesagt hat, naja, das Zeug, das muss halt ein halbes Jahr lang in der Schaufensterscheibe vom Kiosk in der strahlenden Sonne stehen können und hinterher trotzdem noch nach Bier schmecken.
Ja, ja, also das, da schmeckt man keinen Unterschied. Ja, also ja,
sehr
also,
wenig.
Mag, ob jetzt ein dunkles Bier trinken oder ein Zwickel oder sonst was trinken, klar, da schmeckt man ein bisschen Unterschied, aber ja, ob ich jetzt da hier, keine Ahnung, ich nehme mal österreichische Biersorten, dann sind die mehrheitlich deutschen Hörer hier nicht ganz so aufgeregt, aber ob ich jetzt irgendwie ein Otterkringer oder Zipfer trinke, da komplett egal. Schmeckt kein Mensch.
Ja, vor allen Dingen, wenn es auch noch frisch ist. Also ja, wenn es nicht gerade aus der Flasche kommt, die genau, ein halbes Jahr rumgestanden hat, ja.
Ja, dann machen wir doch gleich mit Alkohol weiter. Alkohol. Weißt du, wo es sehr, sehr viel Alkohol gibt?
Bei Getränke Hoffmann.
Vermutlich auch, aber wenn Getränke Hoffmann nicht zufällig eine Filiale auf dem Kometen 3i Atlas hat, dann ist es nicht er, der die Ursache ist für das, was jetzt die Wissenschaft rausgefunden hat, nämlich, dass der Komet 3i Atlas sehr viel Alkohol enthält, mehr Alkohol als erwartet. Und 3i Atlas ist ein besonderer Komet. Ich weiß nicht, ob wir über den schon mal gesprochen haben, wahrscheinlich, denn das I in der Bezeichnung 3i Atlas sagt uns, dass es ein interstellarer Komet ist, nämlich das dritte interstellare Objekt, von dem das erste bekannte das Objekt ist, dessen Namen du immer so gerne sagst.
Dessen Namen man nicht in dieser Sendung aussprechen darf.
Ja, du sprichst aber damals aus den Namen in
dieser Sendung. Ja, man darf ja heutzutage, weil man heutzutage nichts mehr sagen darf.
Genau.
Also deswegen ja, also, sage ich grundsätzlich nie Oumuamua.
Genau, das war der erste interstellare Asteroid, den wir gefunden haben. Dann kam der Komet Borisov und dann 3i Atlas. Das sind die drei interstellaren Objekte, die wir bis jetzt gefunden haben. 3i Atlas war letztes Jahr im Sommer, dass wir den entdeckt haben. Und da gab es natürlich wieder die üblichen unsinnigen Aussagen von dem üblichen Menschen, der diese unsinnigen Aussagen über interstellare Objekte macht, nämlich Avi Loeb. Aber da der nicht nur gesagt hat, auch das ist ein Raumschiff, sondern er hat auch anscheinend herausgefunden, dass es ein feindlich gesinntes Raumschiff ist von Aliens.
Wie hat er das denn rausgefunden? Haben die geschossen?
Frag mich nicht. Es gibt keinen einzigen Beleg dafür, weder dass es ein Raumschiff ist, noch dass es feindlich ist. Also das, ja, den will ich gar nicht jetzt weiter darauf eingehen, sondern lieber auf die echte Forschung. Wir wissen ja schon seit langem, dass Kometen durchaus Orte sind, auf denen komplexe Moleküle zu finden sind. Wir sind ja schon auf einem gelandet mit der Rosetta-Mission auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko und wir haben andere Kometen aus der Nähe, aus der Ferne untersucht. Also wir wissen, da gibt es komplexe Moleküle auf den Kometen und mit komplexen Molekülen meine ich durchaus auch sowas wie Alkohol. Also sowas entsteht auch von selbst im Universum draußen und Kometen haben das. Oder sowas wie Cyanwasserstoff oder Schwefelwasserstoff und alle solche Sachen fliegen darum mit den Kometen und das kann man messen, nicht nur wenn man landet, sondern auch über Radioaufnahmen mit Radioteleskopen. Und jetzt haben sie sich 3i Atlas mit Radioteleskopen angeschaut und haben zwei bestimmte Signaturen gesucht, nämlich eben Cyanwasserstoff und Methanol, weil das weiß man, sowas gibt's auf Kometen, normalerweise in relativ geringen Mengen bei unseren Kometen, in unserem Sonnensystem. Und jetzt haben sie sich im 3i Atlas angeschaut und festgestellt, ja, ich zitiere jetzt hier einen der beteiligten Forscher, oder ist es ein, ja, ist ein Forscher, keine Forscherin, Nathan Ross von der NASA sagt, 3i Atlas quillt geradezu über von Methanol. Wow. Das haben wir bei Kometen aus unserem Sonnensystem so noch nicht gesehen. Und ich sage es vielleicht dazu, bevor sich jetzt jemand Hoffnung macht, Methanol, das ist der Alkohol, den man nicht trinken sollte. Das ist das, wo man dann blind wird und stirbt.
Also. Ja gut, aber kann man dann hinterher seinen Porsche mit betanken, das ist ja auch okay.
Ja, also wirklich interessant, also es geht um Cyanwasserstoff und Methanol, wie gesagt, haben wir schon gefunden bei uns. Und Cyanwasserstoff, das ist, der verhält sich ungefähr so, wie wir es auch bei uns kennen. Cyanwasserstoff, den man da gemessen hat bei 3i Atlas, der kommt aus dem Kern des Kometen. Also der Kometenkern, das ist so ein 5 Kilometer großer Brocken aus Eis und Gestein. Ein bisschen größer, typische Kometenkerne haben so ein paar Kilometer, aber 5 Kilometer ist noch so im Rahmen. Und ja, wenn die in die Nähe der Sonne kommen, dann gast da halt alles mögliche Zeug aus. Und wir wissen, bei denen, die wir bei uns im Sonnensystem haben, da kommt auch Cyanwasserstoff aus dem Kern, so wie bei 3i Atlas. Das Methanol, das ist aber anders. Methanol kommt auch aus dem Kometenkern, aber der größte Teil des Methanols oder ein großer Teil des Methanols kommt von außerhalb des Kometenkerns, also aus der Koma. Und die Koma, die wird gebildet eben von den Staub- und Eisteilchen, die beim Ausgasen von der Oberfläche mit sich gerissen werden. Also es ist so eine Staubhülle, eine große Staubhülle, die sich um den Kometen rundherum bildet, die es auch möglich macht, dass wir die Dinge überhaupt sehen. Weil so einen Kilometer großen Brocken siehst du ja nicht im Weltall. Du
sagst mir gerade, dass 3i Atlas eine Alkoholfahne hätte.
Ja, ganz genau, so kann man das definieren. Und das Methanol tritt anscheinend aus diesen eisigen Körnchen, direkt aus dem Körnchen in der Koma aus. Und das ist interessant, weil ja, das haben wir nicht bei den Kometen bei uns. Das muss dann bedeuten, dass auch die chemische Zusammensetzung des Kometen selbst anders ist, was zu erwarten ist, weil der kommt ja von woanders her, aus einem anderen System, da muss es anders abgelaufen sein. Mhm. Aber es folgt jetzt auch noch erstmal nichts Großes daraus, aber wir wissen auf jeden Fall mal schon, okay, das Ding ist wirklich anders und jetzt werden wir es uns genauer anschauen. Und Sie haben übrigens in dem Artikel, den ich gelesen habe, auch angegeben, wie viel das ist. Es sind 290 Quadrillionen Moleküle Methanol pro Sekunde.
Das ist einiges, vermute ich mal.
Ja, ich habe das jetzt probiert, vor der Sendung, Aufnahme, nochmal schnell überschlagsmäßig umzurechnen. Und die Chance, dass ich mir verrechnet habe, ist durchaus groß. Also bitte könnt das gerne nachrechnen. Aber es müssten so um die 20 Liter pro Sekunde sein.
Oh, das ist einiges, ja.
Ja, aber wie gesagt, die Chance, dass ich mir verrechnet habe, ist groß. Also bitte zitiert mich nicht, sondern rechnet das lieber nach. Aber ja, es ist einiges. Also wenn man da hinfliegen könnte mit so ein paar großen, weiß ich nicht, Trichtern, dann.
Genau, so schleppnetzartige Dinger, genau.
Genau.
Ja, oder man zündet es direkt an.
Was ist eigentlich aus der Raumfahrt, aus der Raumfahrtagentur von Söder geworden? Der hatte da Bavaria One oder sowas mal gegründet. Das wäre eigentlich die Kernaufgabe, Alkohol aus dem Weltall ranschaffen.
Würde passen, wobei das fänden, glaube ich, die bayerischen Brauereien und Winzer nicht so gut, weil die ja Absatzeinbußen haben.
Naja, aber das ist ja, den darf man ja nicht trinken. Das ist ja der böse Alkohol. Aber da kann man dann irgendwo die, weiß nicht, die Brauereiautos entsprechend damit betanken oder so.
Desinfizieren. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ich jetzt vom Universum ins Gehirn komme, aber da bin ich schon.
Ja, über den Alkohol.
Sind wir doch schon. Genau, über den Alkohol. Genau, es gibt eine Arbeit von Schweizer und chinesischen WissenschaftlerInnen, die haben den Frontallappen und den Parietallappen im Gehirn stimuliert. 44 Probanden haben sie sich genommen. Über 500 Entscheidungen haben sie die treffen lassen, und zwar über die Aufteilung von Geld, also echtes Geld. So, ne? So gibt es ja dann so in so Spielrunden, ne? Du darfst immer wählen, wie viel darfst du selbst behalten, wie viel kriegt eine anonyme andere Person. So, und das variiert halt, ne? Und darum konnte man halt gucken, bevor der Versuch angefangen hat, wie opferbereit sind denn die Menschen eigentlich. Dann haben sie transkranielle elektrische Stimulation gemacht.
Ach, das klingt dubios.
Na, das ist irgendwie von außen ein Magnetfeld ins Gehirn induzieren. Also ich muss da immer denken an, kennst du die South Park-Folge, wo Cartman diesen Anti-Fluch-Hirn-Chip eingebaut hat?
Nein,
das aber ist eine sehr schöne Folge. Immer wenn er fluchen will, allein schon wenn er es will, kriegt er einen Stromschlag im Kopf. Das ist irgendwie ganz schön. Naja, jedenfalls haben sie sich dann den Frontallappen angeguckt und den Parietallappen.
Ich finde das übrigens sehr, sehr, sehr schlecht gewählt. Also ich finde das immer so ein bisschen wenig respektvoll, dass sie die Dinge im Hirn alle Lappen nennen.
Das stimmt, ja. Da kann ich es nicht mehr enthören. Ach, verdammt. Also der Frontallappen, der ist für Bewertungen und Handlungen da, und der Parietallappen ist für soziale Informationen da. Was sie gesehen haben, ist, dass es wichtig ist, wie, also in welcher Frequenz diese Stimulation schwingt. Ich zitiere, beide Areale des Gehirns sollten im Gamma-Bereich schwingen. Das ist der schnelle rhythmische, ein schnelles rhythmisches Muster. Wenn beide Hirnregionen im gleichen schnellen Rhythmus, also in diesem Gamma-Bereich, geschwungen haben, haben sich die Teilnehmenden häufiger für die altruistische Option entschieden. Mit anderen Worten, wenn du den Frontallappen und den Parietallappen gleichzeitig mit transkraniell elektrische stimulierst, kannst du damit altruistisches Verhalten in die Menschen induzieren.
Das heißt, wir können jetzt so Woke-Kanonen bauen.
Genau, Woke. So, sowas, genau. Also früher oder später wird sicherlich jemand drauf kommen, das irgendwie so machen zu wollen. Oder
kriegst du irgendwie drauf gekommen.
So einen Hut auf, mit dem du wahlweise freundlich oder unfreundlich induzieren kannst.
Naja, das ist, glaube ich, in der Science Fiction schon durchaus abgearbeitet worden, dass du den Leuten dann irgendwie, wenn sie nicht so sind, wie das Regime gerne hätte, dass sie sind, dass du ihnen dann irgendwie im Gehirn rumfuscht, bis sie so sind.
Also ich glaube, da gibt es jede Menge. Oder halt Medikament Soma, in welcher Serie war das denn nochmal, wo alle auf Soma waren?
Soma, ist das nicht hier Huxley?
Ich weiß es gar nicht.
Eine neue Welt? Ich bin mir auch nicht sicher.
Ja, mag sein. Ich meine, es wäre aus irgendeiner, naja, egal. Interessant daran noch, soziale Ungleichheit beeinflusst das Verhalten. Also diejenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die selbst wenig Geld hatten, also als Privatpersonen, waren prinzipiell auch weniger bereit zu teilen. Ein bisschen seltsam finde, weil so im Alltag bilde ich mir ein zu beobachten, dass die Armen hilfsbereiter sind.
Ja, das ist so, ich habe das auch oft gehört, ich bin mir nicht sicher, ob es da wirklich exakte Studien dazu gibt, aber das ist zumindest das, was man immer so weiß halt.
Ja, genau,
der Reiche gibt nichts her und die Armen, die sind freundlich.
Genau, aber ja, weiß ich. Ja, muss man mal gucken. Ist nur kurzfristig der Effekt übrigens. Das heißt, du musst es immer wieder stimulieren. Also du brauchst regelmäßig Elektroschocks, damit du selbstlos bleibst. Ja, gut, oder du bist einfach selbstlos. Kannst du ja auch machen. Ja. Kann man sich auch so aussuchen. Dann,
ja. Ja, aber dann passt jetzt hier meine nächste Geschichte ganz gut dazu. Weißt du, was die eleusinischen Mysterien sind oder eleusinischen Mysterien?
Hat das was mit den eleusischen Feldern zu tun?
Das sind die elysischen Felder, glaube ich.
Elysischen Scheiße. Nee, keine Ahnung.
Ja, aber es hat was damit zu tun, weil beides in der Antike stattfindet. Es geht um, naja, Gehirnstimulation in der Antike vor 3000 Jahren, wenn man so will.
Du bist schon wieder beim Alkohol, ich kenne dich.
Ja, nein, ein bisschen was Härterem als Alkohol. Ja. Also es geht um das, was in Griechenland passiert ist. Bei den alten Griechen, wie es ja schon heißt, die alle gleichzeitig gelebt haben. Es waren in einer Phase, so 10 Jahre, da haben sie alle gelebt, die alten Griechen.
Ja, haben die Demokratie erfunden.
Genau.
Und diese ganzen Statuen gemeißelt.
Habe ich letztens das wieder in einem Podcast gehört. Da fällt mich ein, so ein ganz bekannter BBC-Geschichtspodcast. Fällt mir gerade nicht ein, mir fällt sicherlich noch ein, dann sage ich es, aber da ging es um Hypatia, die Astronomin der Antike aus Alexandria. Ja. Und da hatten sie eben so eine Wissenschaftlerin, dabei ist immer eine Wissenschaftlerin und ein Wissenschaftler und eine Person irgendwo aus der Comedy-Szene, die halt dann so gemeinsam lustig über ein Thema reden und interessant über ein Thema reden. Und die hat auch erzählt, ihre Lieblingsmeckerei in der Geschichte ist immer darauf hinzuweisen, dass die Antike halt lange gedauert hatte, dass die nicht alle Freunde waren, Sokrates und Archimedes und die anderen Futzis, sondern dass das wirklich etwas war, was da irgendwie 2000 Jahre gedauert hat und lange Prozesse waren. Und das finde ich halt, dann probiere mal mich dran zu erinnern, wenn ich sowas sagen will, wie die alten Griechen haben. Ja, haben sie eh, aber das ist dann.
Ich finde das eine sehr, sehr gute Einleitung. Ich werde die übernehmen. Ich werde jetzt alles den alten Griechen anhängen.
Jedenfalls gab es bei den alten Griechen ja durchaus auch Religion und da gab es ja andere Religion als bei uns und nicht nur, weil es eine andere Religion war, sondern auch die Zeremonien waren natürlich anders. Ja, also wir gehen heute, wir gehen in die Kirche und wenn es gut läuft, kriegen wir einen Schluck Wein und so ein labbriges Oblate.
Brötchen.
Aber ja, genau, aber damals ging es halt wirklich ab bei diversen religiösen Zeremonien. Da gibt es zum Beispiel das, was im Telesterion passiert. Das Telesterion war eine Initiationshalle irgendwo bei Athen und da ist man anscheinend einmal so Ende Sommer hingezogen, die halt dann da mitgemacht haben. Männer, Frauen haben lange gefastet, 9 Tage lang gefastet und dann diese Zeremonie besucht, mitgemacht, wo sie dann gehofft haben, dass diese Zeremonie ihr Verhältnis zum Tod verändern wird. Mhm. Ja, also was da genau passiert, da haben die Leute, da hat man nicht sagen dürfen, ja, weil wegen
Todesstrafe,
wenn du redest, was passiert. Ja, aber sie haben ein Getränk bekommen, das weiß man. Das Getränk war der sogenannte Kykeon, oder ja, ich glaube, man spricht es Kykeon aus, ich weiß jetzt nicht, wie man es anders aussprechen sollte. Das war eine Mischung aus Wasser, Getreide und Minze, ist zumindest eine Beschreibung. Was da genau drin ist, wissen wir nicht, aber dieser Zaubertrank, wenn man so will, der hat tatsächlich ja den Leuten Visionen verschafft, hat dann auch den Leuten ja einen anderen Blick auf ihr Leben gegeben. Also Cicero hat gesagt, er hat dadurch gelernt, nicht nur glücklicher zu leben, sondern auch leichter zu sterben.
Ja, also das will man ja, ne?
Ja, dann gab es einen gewissen Pindar, der hat gemeint, das gibt die Möglichkeit, das Ende des Lebens zu kennen und den Anfang, den Zeus gewährt. Also ja, irgendwas ist da abgegangen mit den Leuten, wenn sie da an diesem Initiationsritus teilgenommen haben und diesen Zaubertrank getrunken haben, und Forschende aus Athen probiert rauszufinden, was das jetzt wirklich für ein Zeug war, das die da genommen haben. Also irgendwas müssen die ja genommen haben, und sie wollten rausfinden, was ist es denn genau? Und vor allem, was ist es, was diese Visionen macht? Und was da sehr, sehr auf der Hand liegt, ist etwas, das man Mutterkorn nennt. Da hast du schon mal gehört.
Ja, also Mutterkorn. LSD.
Ja, genau. Also Mutterkorn, das ist etwas, also so ein Pilz, Parasit, der Getreide befällt. Und ja, wenn du das einfach so isst, das Mutterkorn, ja, dann stirbst du im Wesentlichen. Also dann kriegst du eine Krankheit, die sich Ergotismus nennt, Krämpfe, Halluzinationen, Gangrene, und am Ende stirbst du. Also das ist jetzt nichts, was man so nimmt, wenn man denkt, ich möchte jetzt mal so einen coolen Trip haben, weil bist halt tot danach. Wir kennen heute den aktiven Stoff da drin, weil das ist, was im Wesentlichen Albert Hofmann, der LSD-Entdecker, da draus synthetisiert oder destilliert hat. Am Anfang, heute kann man es wahrscheinlich synthetisieren, aber ja, das ist das, was die Visionen macht, ist das LSD, und der ganze Rest, der da drin ist, der macht dich halt tot. Ja. Und das ist jetzt quasi nicht das, was die genommen haben können. Also die können ja nicht einfach sich der Mutterkorn gegeben haben, weil sonst hätten die da nicht so überlebt. Aber die haben jetzt, also die Forschenden aus Griechenland, die haben jetzt da ja ein bisschen rumgebastelt und haben dieses Mutterkorn genommen, haben das zu Pulver zerrieben und dann in einer Aschenlauge gekocht aus verbrannten Oliven und Eichenholz. Und haben dann gezeigt, ja, wenn man das macht, ja, dann bleiben tatsächlich die Giftstoffe werden rausgewaschen. Ah. Wenn man das einfach nur mit Wasser, wenn man es einfach nur kocht, mit normalem Wasser, ja, ja, dann hast du diese gefährlichen, diese Giftstoffe, die bleiben drinnen. Aber wenn du es in dieser Aschelauge behandelst und kochst, dann verschwinden diese Giftstoffe, und stattdessen kriegst du da drin zwei neue Verbindungen, nämlich Lysergsäureamid und Isolysergsäureamid.
Ich weiß nicht, was das genau ist, aber Diethylamid wäre LSD. Ja, die haben LSD erfunden.
Es sind so quasi tatsächlich psychoaktive Substanzen. Also die haben diese giftigen Moleküle durch dieses Waschen oder Kochen in der Aschelauge in psychoaktive Substanzen. Da liegt die ein bisschen, nicht, die sind nicht ganz so heftig wie LSD. Also LSA hat so eine gewisse Affinität zu denselben Rezeptoren, die auch das LSD aktivieren kann, ist allerdings nicht so potent. Und das ISO-LSA, ja, das hat man lange Zeit so als inaktiv eingestuft, geht aber auch ins Gehirn. Und anscheinend, wenn die beiden zusammenwirken, dann wirken sie insgesamt stärker. Und ja, also man kann da schon abgehen drauf, vor allem, weil die Leute ja tatsächlich, die haben vorher 9 Tage gefastet. Die haben das getan in dem Wissen, jetzt wenn ich jetzt da hingehe und diesen Zaubertrank nehme, dann werde ich die ärgsten Visionen haben. Ja, und da sind wir wieder bei dem, was wir ganz am Anfang gesprochen haben. Wenn du mit der Einstellung hingehst, dann kannst du wahrscheinlich auch lauwarmes Wasser trinken und wirst Visionen haben. Und wenn du dann noch so ein leichtes psychoaktives Zeug mit drin hast, ja, dann kriegst du sie erst recht. Ja. Also sie können nicht nachweisen, dass das wirklich das war, was die damals gemacht haben, weil ja, gibt halt
keiner dabei.
Ja. Entsprechend auch keine Spuren oder sowas. Aber es ist zumindest erstmals gelungen, wirklich so experimentell zu zeigen, okay, wir können mit dem Zeug, was damals zur Verfügung stand, Getreide, Minze und so weiter, das ist ja, das weiß man, dass drin war, und Getreide, Mutterkorn, also es ist alles halbwegs plausibel, und mit dem, was man damals konnte, also kannst du ja eine Lauge aus Asche kannst du ja auch machen, könnte man tatsächlich eben einen Zaubertrank brauen. Ja. Und so, das könnte funktionieren.
Cool. Währenddessen haben deutsche und amerikanische WissenschaftlerInnen herausgefunden, dass dieselben Daten mitunter zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Dazu haben sie über 150 Forschende, wie nennt man das denn, beprobt. Alle haben denselben Datensatz bekommen. Also in 71 Teams haben sie aufgeteilt, also 70 Teams hatten sie. Alle Teams haben denselben Datensatz bekommen und dieselbe Forschungsfrage. Und diese Frage lautet: Beeinflusst Einwanderung die öffentliche Unterstützung für Sozialprogramme? Bevor die diese Frage beantwortet haben, anhand der Daten, die sie bekommen haben, also die eigentlich ja objektiv sind, mussten die Forschenden ihre persönliche Haltung zur Einwanderungspolitik angeben. So. Jetzt haben die Forscher statistische Modelle benutzt, um die Daten auszuwerten. Über 1000 haben sie genommen und die Ergebnisse haben sich stark unterschieden, obwohl die Eingabe ja eigentlich objektiv sein sollte. Mhm. Es gibt tatsächlich stark negativen Einfluss, also Immigration wirkt sich stark negativ aus oder Immigration wirkt sich stark positiv aus. Und das Muster dahinter ist, die Teams, in denen überwiegend Pro-ImmigrationswissenschaftlerInnen gearbeitet haben, haben häufiger positive Effekte gefunden und umgekehrt. Diejenigen Teams, in denen eher Anti-ImmigrationswissenschaftlerInnen gearbeitet haben, haben häufiger negative Effekte gefunden. Und das kommt daher, dass die Entscheidungen, welches statistische Modell zum Auswerten der Daten benutzt wird, unbewusst durch ideologische Überzeugungen beeinflusst wird. Krass, oder? Von der Interpretation der Daten dann mal ganz abgesehen. Ja, aber ich finde das schon, also das hat man als normaler Mensch, hat man das nicht so auf dem Schirm, sondern als Feld-, Wald- und Wiesenmensch rennst du so rum und denkst, ah ja gut, da sind Daten erzeugt worden und die sprechen ja eine eindeutige Sprache, was sie nicht tun. Weswegen es wichtig ist, alles transparent zu machen, ja? Open Science, also wirklich alle Daten transparent zu machen, alles, was man benutzt hat, wie man gearbeitet hat, die ganzen Prozesse transparent zu machen, und vor allen Dingen immer wieder nachzugucken auch. Also das Preprint zu zitieren ist ein riesiger Fehler.
Ja, definitiv. Und das überrascht mich jetzt gar nicht, dieses Ergebnis. Also es ist gut, dass es da hier explizit rausgefunden wurde. Aber dass es so ist, das sieht man selbst in so Wissenschaften, die eigentlich nicht so ideologiegetrieben sein sollten, wie es jetzt zum Beispiel die Astronomie ist. Selbst da kannst du dich von dem, was du gerne möchtest, das rauskommt, täuschen lassen. Das ist mir auch
feindliches Raumschiff.
Ja, das nicht, aber genau sowas ist mir mal passiert bei einer wissenschaftlichen Arbeit, die ich dann veröffentlicht habe, nachdem ich den Fehler korrigiert habe. Aber wenigstens nicht im Detail. Es ging darum, dass ich probiert habe herauszufinden, wie man erklären kann, die Staubringe, die Trümmerringe um den Stern Beta Pictoris. Das ist ein Stern, da ist ganz viel Staub rundherum und der Staub ist in Ringen angeordnet. Das heißt, da müssen Planeten sein, die dafür sorgen, dass die Ringe die Struktur haben um den Stern rundherum, die wir haben. Also so Asteroidengürtel quasi. Die Ringe kannst du dir vorstellen, das Asteroidengürtel. Die Asteroidengürtel zeigen Staub, den Staub sehen wir. Und die Asteroidengürtel, damit die in Form bleiben, braucht es Planeten. Und ich wollte quasi rechnen durch Simulationen, welche Planeten braucht man, um halt die beobachteten Daten zu reproduzieren. Aha. Und habe dann halt so ausprobiert, nehmen wir den Planet auf der Bahn mit der Masse, mit den Bahndaten und gucken mal, wie wird der so eine Staubscheibe stören und wenn wir es ändern, wie schaut es dann aus, bis ich halt dann einen gefunden habe, der passt.
Ja. Und aber das war gar nicht der Richtige, aber sah halt gut aus, oder wie?
Nein, also tatsächlich, man hat, weil ich der Erste, der es gemacht hat, es gab schon tatsächlich auch vorher Arbeiten, die aus anderen Gründen gesagt haben, da muss ein Planet sein, aber ich habe dann eben festgestellt, okay, bestätige ich das nochmal und ich habe das auch bestätigt, aber ich konnte dann mit meinen Daten auch noch erklären, dass tatsächlich dieser eine Planet auch noch ein ganz anderes Feature von der Staubscheibe erklärt, das die anderen Leute bisher nicht erklären konnten. Das heißt, das fand ich super, ich habe einen Planeten und kann damit gleich sämtliche Features in dieser Staubscheibe erklären. Ja, fand ich nur toll. Und dann habe ich das dann, bevor ich es veröffentlicht habe, also in die Zeitschrift geschickt habe, wo ich es veröffentlichen wollte, habe ich es nochmal, wo sie dann auch geprüft worden wäre, die Arbeit natürlich im Peer Review, habe ich es nochmal intern an Kollegen geschickt, um zu sagen, da guck mal, das wäre jetzt meine Arbeit, habt ihr was zu sagen dazu? Und dann habe ich es einem geschickt und der hat gemeint, das kommt mir komisch vor. Warum sollte das so sein? Warum sollte da dieses eine Feature, was du da in der Simulation erzeugst, warum? Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das entsteht. Und da muss in deinem Programm ein Fehler sein. Ah. Und ich habe zuerst natürlich, ich war sehr, sehr verärgert. Ich habe gedacht, was ist mit dir? Also habe ich nicht gesagt, habe ich mir gedacht, warum das ist, ich habe das doch gar nicht gemacht. Ich habe das gescheit gemacht und das ist ein cooles Ergebnis, was da rauskommt. Warum soll das falsch sein? Ja, und dann habe ich gedacht, schau ich mal trotzdem nochmal das Programm an. Ja, stellt sich raus, war ein Fehler im Programm. Also jetzt nicht ein Fehler, den ich gemacht habe, aber was eine Standardeinstellung in meinem Simulationsprogramm, die man eigentlich nie ändern muss. Mhm. Nur in dem Fall hätte man sie zufällig ändern müssen. Und die hat durch Zufall, wirklich war reiner Zufall, hat die genau den Effekt erzeugt, den ich gerne sehen wollte. Und dann habe ich die Standardeinstellung so geändert, wie es gehört, und dann war der Effekt weg.
Aber möglicherweise hat dann der Nächste ein anderes Problem. Ich überlege gerade, ob es. Naja, der Nächste, der so ein statistisches Modell benutzt, kommt dann auf ein nächstes Problem. Also würde sich das automatisieren lassen, dass solche Fehler nicht mehr vorkommen? Also, weil was dein Kollege gemacht hat, ist ja im Grunde, er hat einfach nur Plausibilitätsprüfung gemacht. in sich.
Ja, er hat auf das Problem oder auf die Ergebnisse mit einem anderen ideologischen Blick geschaut, ja, wenn man so will. Ja. Also so wie jetzt hier mit Pro und Contra Immigration. Ich war jetzt hier voll Pro, ich habe einen Planeten und der kann alles erklären und ihm war es halt egal, dem war es halt wurscht, das war nicht seine Arbeit, der hat halt nur geguckt, ist das gut oder nicht. Also wir waren da beide unterschiedlich emotional involviert und sein Blick war deutlich neutraler und mit dem hat er das gesehen, was ich nicht gesehen habe. Und ja, und wie du fragst, kann man das automatisieren? Naja, das ist ja in der Wissenschaft das, was man Peer Review nennt und warum man es macht. Das ist ja genau der Zweck, warum Prozess, wir das machen, weil wir alle uns von uns selbst gerne täuschen lassen und deswegen lassen wir es andere anschauen und damit das eben nicht passiert. Ja, und zum Glück ist es dann eben auch nicht passiert. Ich habe das dann korrigiert, habe die Arbeit nochmal umgeschrieben, habe dann jetzt statt einem Planeten 3 Stück gebraucht, um das zu erklären, was ich erklären wollte, aber war auch okay. Und ja, ist eine okay Arbeit geworden dann am Ende.
Schwein gehabt.
Ja. Ja, Schwein gehabt, Katzen. Reden wir über Katzen. Die haben nichts mit Schweinen zu tun, aber ich habe eine Geschichte über Katzen. Okay. Ja, ich weiß, du magst keine Katzen, aber ja, du bist generell kein Haustiermensch, oder?
Ich mag Hunde sehr gerne. Also ich bin sogar vernarrt in Hunde. Mein Problem ist allerdings, dass wir haben ja auch einen Hund, aber ich bin psychisch nicht in der Lage, dessen Kacke aufzusammeln. Also da krieg ich Plack. Tatsächlich, das ist das einzige Problem. Das macht mich zu einem Nicht-Haustier-Mensch. Ja. Wenn ich das irgendwie mal wegtrainiert bekäme, hätte ich wahrscheinlich hier alles voller Hunde. Crazy Dog Guy.
Also ich persönlich hatte noch nie ein Haustier, aber ich habe mit sehr vielen Haustieren zusammengelebt. Also in meiner Kindheit gab es einen Hund in unserem Haushalt, dann später meine Eltern hatten Katzen, ich habe mit den Leuten zusammen gewohnt, die Katzen. Also ich hab weder was gegen Hunde noch gegen Katzen, ich mag die alle sehr gerne. Wahrscheinlich hätten wir jetzt auch eine Katze, wenn meine Frau nicht allergisch gegen Katzen wäre, was sie sehr, sehr ärgert, weil sie Katzen wirklich sehr, sehr gern hat und wahnsinnig gerne Katze hätte.
Katzen werde ich nicht warm mit, aber...
Ja, kann auch sein, dass wir einen Dackel kriegen. Also meine Frau steht auch auf Dackel. Also mal gucken. Aber darum geht's nicht. Es geht um eine Arbeit, die um die Frage geht, wie gut wir Menschen Tiere, in dem Fall Katzen, verstehen. Und vor allem, wie gut wir verstehen, wie gut es den Katzen geht.
Och,
also ja. Also es geht, der Artikel heißt, oder der Medienartikel über die Forschungsarbeit heißt, was Katzen wirklich glücklich macht. Mhm. Und anscheinend sind wir Menschen nicht ganz so gut darin, das Wohlbefinden unserer Katzen einzuschätzen, wie wir es glauben. Also da gibt es eine Studie, da haben sie erst 400 Menschen in Österreich und Deutschland befragt und die haben erstmal gesagt, ja, also die Lebensqualität unserer Tiere im Durchschnitt 89 von 100 Punkten. Also die meisten gehen davon aus, es geht ihnen gut, aber sagt jetzt hier diese Studie, man übersieht sehr gerne subtile Veränderungen und so kleinere Anzeichen von Unwohlsein bei den Katzen. Also dafür haben sie
wenn wirklich... Sie aus den Augen blutet, sowas.
Ja gut, das nicht, aber sie haben es halt wirklich sehr, sehr ausführlich untersucht, um herauszufinden, wie verlässlich unser Bauchgefühl wirklich ist. Und sie haben jetzt erstmal so die Katzenhalterinnen und Halter gebeten, so, dass die Lebensqualität ihrer jeweiligen Katze intuitiv zu bewerten. Also einfach sagt, wie gut geht es deinem Viech? Und die haben halt dann das gesagt, wie gut es ihnen geht. Und dann haben sie tatsächlich diese menschliche, intuitive Einschätzung mit 54 halbwegs objektiven Indikatoren abgeglichen. Also sie haben wirklich von den Katzen sowas gemessen wie Aktivitätsniveau und so weiter oder wie sehr drücken die Katzen natürliche Verhaltensweisen aus und so weiter. Also wir haben wirklich probiert, das halbwegs objektiv abzugleichen und festgestellt, dass eben den allgemeinen Zustand der Katzen kann man ganz gut erkennen. Ja, also wenn die Katze wirklich krank ist oder arg gestresst ist und so weiter. Das kann man als Mensch, der eine Katze hat, gut erkennen. Aber bei anderen Sachen übersehen wir das systematisch. Vor allem, sagt die Forschungsarbeit, ist es bei Dingen, die sich im Alltag langsam entwickeln, nämlich Alter und Gewicht. Viele Menschen nehmen nicht wahr, ich zitiere jetzt, viele Menschen nehmen nicht wirklich wahr, wie sich ihre Katze im Laufe der Zeit verändert. Das heißt, du siehst als Katzenmensch nicht, wie deine Katze alt wird. Also
Klar, ja, schon, aber sicher, du, wenn sie heute 10 Minuten rumliegt, merke ich morgen nicht, wenn es 11 Minuten sind oder irgendwann sind es 2 Stunden. Ja, ja, klar.
Und genauso ist es bei dem Übergewicht. Ja, also ich zitiere wieder, eine übergewichtige Katze wirkt vielleicht niedlich, das überdeckt aber, dass Übergewicht für das Wohlbefinden des Tieres schlecht ist. Ich meine, das ist ja bei uns Menschen auch so, nur dass wir nicht niedlich wirken, wenn wir übergewichtig sind.
Die,
aber
die Dicken, die sind so gemütlich alle.
Ja, 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 okay, ja, stimmt, hast du recht, ist ähnlich. Und wir scheinen so, dass das Wohlbefinden oft so, zumindest bei Tieren, als die Abwesenheit von Negativen zu definieren. Mhm. Ja, wenn das Viech nicht krank ist und nicht offensichtlich gestresst, dann wird schon alles gut sein. Aber so ist es anscheinend nicht, sondern man muss auch, und das tun wir anscheinend zu wenig, sagt die Studie, nicht nur drauf schauen, ob kein Leid da ist, sondern auch schauen, ob das, was den Tieren gut tut, vorhanden ist.
Ja.
Also nicht nur schon leidet es, sondern macht die Katze das, was die Katze machen muss, damit sie wirklich gut geht. Und das bedeutet zum Beispiel, dass sie natürliche, könnte fast auch für Menschen, über Menschen sein. Ein gutes Katzenleben bedeutet, aktiv sein zu können, natürliche Verhaltensweisen auszuleben und stabile Beziehungen zu führen. Ja, würde ich auch alles gerne machen und mache ich zum Glück eh das meiste. Aber ja, also tatsächlich geht bei den Beziehungen ist auch die Beziehung zum Mensch wichtig. Ja, also man hat so immer so die Vorstellung, die Katze ist so unabhängig, Einzelgänger und so weiter.
Die
erduldet den Mensch, aber ja, ist nicht so. Also die haben schon, die sind schon, schätzen schon den Menschen und wollen auch mit dem Menschen zusammen sein. Das heißt, ja, man kann schon nebeneinander zu sitzen oder leise mit der Katze zu sprechen, kann positiv wirken. Ja, zu viel streicheln aber wieder nicht. Das geht den Viechern wieder auf die Nerven zum Beispiel.
Verdammt.
Ja, also da ich kann den Artikel, wo auch der Link der Studie drin ist, gerne noch in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr euch das selbst anschauen. Wenn ihr Katzen habt, dann findet ihr das. Und auch sowas wie Spielen, ja, mit den Katzen. Ja, Spielen ist auch wichtig natürlich, aber es geht darum, dass die Katzen quasi ihren Jagdinstinkt ausleben können. Und
also das mit dem Laserpointer eine gute Idee, meinst du?
Ja, aber auch, wie das auch da wieder. Nicht nur, wenn die Katze Bock drauf hat, ja. Also nicht jetzt, wenn du die Katze jetzt aus ihrem natürlichen Rhythmus rausreißt, damit sie dann mit dem Laserpointer fangen soll, dann taucht das auch nicht.
Ja. Naja. Also, da weiß ich ja jetzt, wie ich mich gegen diese Kreaturen wehren kann.
Ja. Also es gibt anscheinend einige entsprechende Probleme in der Mensch-Katzen-Kommunikation und der Artikel über die Studie hat den schönen letzten Absatz mit der Zwischenüberschrift Menschen hört die Signale.
Was da mir, immer wenn es um sowas geht, fällt mir ein, eine alte Freundin von mir, die hat damals Anfang der 1990er Jahre bei einem Tierfutter, also so hier, so was waren das, wie so Schappi oder Latz oder wie die alle heißen, bei einer dieser Tierfutterfirmen gearbeitet und die erzählte, die hätten eine Abteilung, die das Knuspern des Trockenfutters designt, weil die Psychologen rausgefunden hätten, dass wenn es besonders knuspert, wenn das Tier isst, würden die Tierbesitzer und Besitzerinnen denken, dem Tier würde es gut gehen.
Ja, ja, eh.
Ganz geil. Neues vom Klima.
Ja.
Unter anderem das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gibt bekannt, die Erde hat sich in den letzten 10 Jahren schneller aufgeheizt als in den Jahrzehnten davor. Von 1970 bis 2015 um 0,2 Grad pro Jahrzehnt. Seit 2015 sind wir 0,35 Grad pro Jahrzehnt gestiegen, wobei das ja jetzt nur ein Jahrzehnt war. Von 0,2 auf 0,35 ist fast eine Verdoppelung des Tempos, mit dem sich die Erde erwärmt. Und ja, sie haben das schon korrigiert, also sie haben schon rausgerechnet, El Niño, Vulkanausbrüche, Sonnenaktivität. Und sie vermuten, dass diese Beschleunigung der Erderwärmung daher kommt, dass die Luftverschmutzung abnimmt weltweit.
Ja, plausibel.
Weil, ne, Luftschadstoffe, die Erde abkühlen, weil die Sonne kommt nicht so gut durch, wird reflektiert, es gibt mehr Wolken und so weiter. Und jetzt haben wir weniger Schadstoffe und darum haben wir auch weniger kühlenden Effekt.
Hatten wir ja auch so bei der Meereserwärmung, als wir aufgehört haben, die Schiffe mit Dreck fahren zu lassen. Da ist es auch dann wärmer geworden.
Und das mir macht das ein bisschen Sorge wegen dieser ganzen Geoengineering-Freaks. Mhm.
Ja.
Weil, ne, da müssen wir ja nur wieder Dreck in die Atmosphäre tun und dann kühlt das ja ab. Und das ist irgendwie ein Schluss, den ich äußerst falsch finde.
Naja, der richtige Schluss wäre, und das wäre auch schon seit langer, langer Zeit der richtige Schluss, wir sollten uns jetzt echt mal drum kümmern, die Treibhausgasemissionen zu verringern. Das wäre der eigentliche Schluss, den man ziehen sollte, aber den zieht anscheinend irgendwie niemand.
Nee, irgendwie nicht. Weil sich auch, ich glaube, mit wem hatte ich denn darüber gesprochen? Wer sagte denn das? So eine meiner Helmholtz-Wissenschaftlerinnen sagte, sie hat den Verdacht, dass das Problem überhaupt nicht verstanden ist, sowohl in der Politik als in der Gesellschaft. Also, dass wenn wir die Erderwärmung stoppen wollen, dann müssen wir, also es geht nur zwingend mit einem CO2-Budget. Ja. Und wenn wir ein CO2-Budget haben, dann müssen wir das einhalten. Also und diesen Zusammenhang, dass es gar nicht darum geht, ob oder ob nicht und so weiter, das fand ich irgendwie ganz gut. Sie sagte, ich habe nicht den Eindruck, als wäre das wirklich verstanden.
Ja, den Eindruck habe ich auch.
Also, ja.
So, was haben wir noch nicht verstanden? Wir haben nicht verstanden, dunkle Materie haben wir nicht verstanden. Das passt.
Nicht? Ich dachte. Na gut.
Wir wissen, dass es etwas geben muss im Universum, was dafür sorgt, dass die Dinge, die wir beobachten, sich nicht so bewegen, wie sie es eigentlich tun würden. Ja, wir sehen, dass mehr Gravitationskraft im Universum vorhanden ist, als die sichtbare Materie verursachen kann. Ja. Irgendwas muss mehr Gravitationskraft verursachen. Dieses Irgendwas haben wir dunkle Materie genannt. Wir wissen, dass es da ist. Den Effekt haben wir seit fast 100 Jahren auf allen möglichen Größenordnungen gesehen im Universum. Wir wissen nur nicht, was es genau ist, das diesen Effekt verursacht. Also welche Art von Teilchen es ist, die diese Masse darstellt. Das wissen wir nicht. Und deswegen gibt es schon seit Jahrzehnten jede Menge Experimente, die darauf ausgelegt sind, diese Teilchen nachzuweisen, wenn es denn tatsächlich irgendwie unbekannte Elementarteilchen sind und nicht irgendwas, an das wir noch nicht gedacht haben. Und ein sehr schönes Experiment wird jetzt gerade gemacht, gebaut, und zwar mit einem Material, das ein bisschen überraschend ist. Es war eine Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Physik, und die haben im Wesentlichen einen dunkle Materie-Detektor gebaut, oder sind gerade dabei, einen dunkle Materie-Detektor zu bauen, der mit Zucker funktioniert.
Zucker?
Ja, Saccharose. Das Zeug, das wir tatsächlich auch so essen, wenn wir es denn süß haben wollen.
Jetzt weiß ich, warum die Leute dick werden. Wenn man Zucker zu sich nimmt, dann reichert man dunkle Materie an.
Ja, nee, so einfach funktioniert es nicht. Das wäre deutlich einfacher, wenn man die dunkle Materie so sammeln könnte. Nein, es geht um was Folgendes. Also, dunkle Materie ist ja hinterhältig. Dunkle Materie wechselwirkt ja nicht mit der normalen Materie so wie normale Materie, weil sonst wäre es normale Materie und wir könnten sie sehen. Dunkle Materie wechselwirkt vor allem nicht über Elektromagnetismus. Und Elektromagnetismus ist ja die Kraft, mit der wir wechselwirken. Also, wenn ich jetzt sehen, aber auch alles andere.
Auf jeder beliebigen Skala sehen.
Ja. Na, auch nicht sehen, nicht nur sehen. Wenn ich dir eine runterhaue, wenn du schon wieder von Oumuamua redest, dann spürst du das, und du spürst das deswegen, weil die Elektronen in den Atomen meiner Hand mit den Elektronen in den Atomen deines Gesichts wechselwirken über die elektromagnetische Kraft.
Ja, das meinte ich mit sehen. Also sehen, spüren, detektieren. Nennen wir es detektieren.
Genau. Also das ist das, was dunkle Materie nicht macht, und darum ist dunkle Materie halt erstens ja unsichtbar oder transparent und zweitens auch schwer nachzuweisen, weil eben diese Interaktion nicht stattfindet. Aber es gibt natürlich Interaktionsmöglichkeiten, sagen wir so. Ganz vereinfacht gesagt, kann so ein dunkles Materieteilchen, wenn es denn da ist, gegen einen Atomkern prallen. Ja, also wirklich so, kannst du dir vorstellen, du wirfst ein Ding aufs andere und dann schwankt der Atomkern ein bisschen, also das dunkle Materieteilchen prallt dann vereinfacht gesagt ab. Der Atomkern schwankt ein bisschen, und wenn so ein Atomkern schwankt, dann hat das die Bedeutung, dass die Temperatur minimal ansteigt. Ja? Also wenn ein dunkles Materieteilchen auf einen Atomkern trifft, dann wird das Atom minimal wärmer, und es kann auch ein ganz schwaches Licht aussenden, weil wenn du quasi Energie reinsteckst durch die Kollision in das Atom, dann muss die Energie wieder abgegeben werden. Also die Atome können ein bisschen wackeln, ein bisschen wärmer werden und ein bisschen leuchten. Natürlich brauchst du halt sehr viele Atome auf einmal, die das tun können, und du musst Atome suchen, die sehr, sehr leicht zum Wackeln zu bringen sind. Und das einfachste Atom ist halt Wasserstoff, weil es hat den leichtesten Atomkern.
Darum haben wir Mikrowellenherde.
Ja, und Saccharose besteht aus Kohlenstoff und Sauerstoff, aber jedes Saccharose-Molekül hat 22 Wasserstoffatome drin. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zielmaterial, schreiben die. Aber natürlich kannst du jetzt nicht einfach in den Supermarkt gehen und dir ein Kilo Zucker kaufen.
Doch, sondern, kann ich.
Ja, kannst du, aber du kannst dann damit keine dunkle Materie nachweisen, ist sondern dir einen Kuchen backen. Weil du brauchst erstens eine entsprechend hohe chemische Reinheit, damit es funktioniert. Und zweitens, die Qualität der Kristalle muss groß genug sein oder gut genug sein. Du brauchst sehr, sehr große Kristalle und die müssen halt den Zucker, den sie für ihre Detektoren verwenden, extra züchten. Das dauert ein paar Wochen, bis da so ein Zuckerstückchen fertig ist und erst dann kannst du da die Temperatur- und Lichtsensoren ranflanschen an den Zucker. Wie genau das funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Und das verwenden, also sie haben schon Tests gemacht, ja, mit entsprechenden Zuckerkristallen und die haben dann jetzt mit radioaktiver Strahlung geschaut. Die macht im Prinzip das Gleiche, nur halt so, dass wir wissen, dass es passiert und haben gesagt, ja, also die Tests funktionieren. Läuft alles so, wie es ist. Man muss jetzt nur mal irgendwie das jetzt dann mit echter dunkler Materie probieren, oder nicht mit echter dunkler Materie, aber halt probieren, damit in echt dunkle Materie nachzuweisen. So weit sind sie noch nicht, dass sie da wirklich die Testphase beendet haben und da wirklich schon in die Experimentphase übergegangen sind.
Aber wie so cool, sind irgendwie, sie noch nicht. Weißt du? So, ja, wir haben festgestellt, dass Batterien aus Salz viel besser sind als der ganze andere Chemokram, den wir da reinkippen. Oh, schau mal, wir können dunkle Materie mit Zucker nachweisen. Ich finde das eigentlich eine ganz witzige Entwicklung.
Ja, kannst in Zukunft, brauchst nicht mehr irgendwelche absurden Technik-Sachen bauen, sondern gehst in den Supermarkt einkaufen.
Genau. Und auf dem Weg zum Supermarkt, da siehst du Vögel und stellt sich raus, kanadische WissenschaftlerInnen haben das festgestellt, dass regelmäßiges Beobachten von Vögeln, also Birding, gut fürs Gehirn ist. Ja? Weil nämlich das Gehirn dabei komplexe Wahrnehmung und Gedächtnisleistungen zu absolvieren hat. Haben einfach Birder und Non-Birder oder wie es heißt, miteinander verglichen, indem sie ihnen einfach kurz Vogelbilder gezeigt haben und gesagt haben, was ist das für ein Vogel? Also das, was wir machen, wenn wir draußen sind, sagen, das ist ein Rotkehlchen. Nee, das ist eine Meise. Rotmeisenkehlchen. Die Birder sind im Test wesentlich besser geworden. Und in ihren Gehirnscans, die sie da auch durchgeführt haben, haben sie Hinweise gefunden auf verstärkte Neuroplastizität. Neuroplastizität ist, dass das Gehirn sich die ganze Zeit umbaut, optimiert, neue Nervenverbindungen hinpackt und sowas alles. Und sie sagen, dass insgesamt spezialisierte Hobbys, bei denen man feine Details wahrnehmen würde und Kategorien bilden würde, Schnabelform, Schwanzlänge und so, die scheinen die kognitive Reserve zu stärken, sodass das Gehirn langsamer altert bzw. später altert. Also es ist ein anscheinend wirksames Training fürs Gehirn, statt Sudoku zu machen, sich ein Fernglas zu besorgen und ab und zu mal Vögel beobachten zu gehen, beziehungsweise regelmäßig Vögel beobachten zu gehen. Ja, und weil Sie sagen, feine Details, würde mich jetzt auch mal interessieren, fällt mir aber gerade so ein, sonst hätte ich es nochmal recherchiert vorher, ob das dann auch für solche Dinge gilt wie Modellbau zum Beispiel. Mhm. Ja, oder weil Lego. Da hast du auch feine Details, Kategorien, vielleicht ist es auch sowas, aber ja.
Ja, möglich, ja, ist interessant. Ich habe Lego gesagt, weil Modellbau ist, glaube ich, jetzt doch eher sehr, sehr nischig. Oder vielleicht irre ich mich auch und es ist so populär, Modellbau, aber Lego ist tatsächlich eben sehr populär.
Nö, ich dachte jetzt eher an so Schiffchen bauen, Flugzeugchen und so.
Aber wenn ich jetzt irgendwie meinen Großeltern ab und zu so ein Lego-Set mitbringen kann,
warum ja, nicht? Wenn sie es benutzen. Also ich habe meinem dementen Vater Lego hingestellt, macht er
ja,
nicht.
Ja, klar, gut, das ist dann, ja, das ist klar. Aber apropos trainieren, Gehirn trainieren, wir sollen auch die Körper trainieren, ja.
Du freistellst das Gehirnjogging.
Oh Gottes Willen, nee. Aber jetzt wird es ja wieder warm, es wird Frühling und man kann wieder Sport machen. Und wir alle wissen, wir sollten uns mehr bewegen. Das weiß auch die Politik.
Das weiß sogar ich.
Das weißt sogar du. Und eigentlich sollten sich alle, vor allem eben auch die Politik, dafür einsetzen, dass sich ihr Volk mehr bewegt, weil das hat sehr, sehr viele Vorteile. Man bleibt gesünder, muss weniger für die Krankenkassen zahlen, muss weniger für Gesundheitssachen zahlen, man muss weniger Klimaschäden zahlen, wenn die Leute
mit Fahrrad fahren schon Ort. Also,
genau, also es wäre sehr, sehr wichtig, das zu tun, aber erstens bewegen wir uns nicht genug und zweitens tut die Politik auch nicht genug dafür, dass sich die Menschen bewegen.
Also der Kanzler sagt doch den ganzen Tag, dass ich so faul sei und endlich mal in die Gänge kommen soll.
Tja, aber das ist anscheinend nicht die optimale Strategie, wie die Forschung herausgefunden hat. Es gibt jetzt, es gab drei Artikel, die zu dem Thema erschienen sind und in einem Bericht der vom Standard zusammengefasst worden sind, die alle drei sehr interessant sind. Und ja, also ich muss jetzt nicht irgendwie großartig erklären, warum wir uns bewegen sollten. Das habe ich schon gemacht und wir wissen alle Bescheid. Aber ja, die Lücke ist da. Also übrigens, wer es wissen will, die WHO empfiehlt, Erwachsene sollten mindestens 150 Minuten, also ja, so 2,5 Stunden pro Woche moderat aktiv sein. Das ist jetzt gar nicht so viel eigentlich, moderat aktiv. Und trotzdem machen 1/3 der Erwachsenen das nicht. Also selbst dieses Moderate wird nicht umgesetzt. Und bei Jugendlichen ist es 1 Stunde täglich. Oh, okay. Und da sind es 8 von 10 Jugendlichen, die diese Bewegungsempfehlung nicht erfüllen.
Krass.
Ja, also es sind,
korreliert das irgendwie mit dem Vorhandensein von Smartphones und Unterhaltungsindustrie, also der Ubiquität der Unterhaltungsindustrie?
Das kann ich natürlich nicht genau sagen. Da kommt es wieder darauf an, dass also sowas wie Pokémon Go damals hat ja durchaus für Bewegung gesorgt, zum Beispiel. Das stimmt, also ja. Weiß ich jetzt nicht, aber
ich überlege nur gerade, haben wir uns mehr bewegt in einer Zeit, in der wir also als Jugendliche keine oder nur sehr wenig Unterhaltungsmöglichkeiten haben. Wir hatten ja nur Fernsehen mit ein paar Programmen.
Naja, ich hatte auch einen Commodore 64 bei mir stehen.
Stimmt, den
habe ich auch gut benutzt. Aber ich war auch viel draußen, also keine Ahnung. Aber ich glaube, das war jetzt nicht der Fokus der Studie, sondern da ging es wirklich um die Förderungsmaßnahmen zum Beispiel. Also da gibt es eine Studie, die hat 661 so politische Dokumente, Deklarationen, irgendwas aus 200 Ländern untersucht, mit denen probiert wurde, die körperliche Aktivität zu fördern. Also jetzt das, was so Staaten gesagt haben, was sie tun wollen, um die Aktivität zu fördern, das haben sie untersucht und festgestellt, die meisten Staaten haben entsprechende Strategien, aber die Umsetzung ist eher vage.
Verstehe.
Das trifft, schreibt sie auch hier, auch auf Österreich und Deutschland zu. Vorbildlich sind hingegen Länder wie Skandinavien. Und in der Schweiz, da geht es anscheinend auch ohne politische Dokumente, da wird sich auch viel bewegt, ohne dass das der Staat sagt, mach das. Das Problem ist, es gibt keinen Konsens darüber, ob körperliche Aktivität ein politisches Ziel an sich sein soll oder halt nur der Mittel zu einem anderen Zweck, wie ich gerade gesagt habe,
Gesundheitsförderung,
Klimaschutz. Ja. Und da ist sich die Politik nicht einig. Also ob sie einfach sagt, bewegt euch, weil es ist gut, oder bewegt euch, weil wir haben zu viele Gesundheitskosten. Mhm. Also da braucht man erstmal irgendwie eine klare Struktur, sonst ist auch die Zuständigkeit unklar, weil wenn nicht klar ist, warum ich will, dass die Leute sich bewegen, dann ist es auch nicht klar, wer sich darum kümmern muss. Und dann funktioniert die Zusammenarbeit nicht und so weiter.
Das heißt, wenn man den Leuten auch nicht sagt, warum sie sich bewegen. Das ist ja so ähnlich, wie wenn man den Leuten nicht sagt, warum sie gerade warten müssen.
Ja, genau. Also die Forschenden, die diese Arbeit gemacht haben, sagen, es braucht einen grundlegenden Perspektivwechsel. Das muss eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe werden, sowas wie Klimaschutz oder Ernährungspolitik. Und es braucht klare politische Zuständigkeiten und messbare Ziele, damit man auch weiß, was dann entsprechend gemacht wurde und wird. Und was ich auch interessant fand, das ist eine andere Arbeit, die auch da fast zeitgleich erschienen ist, die haben 68 Länder untersucht und geschaut, wie sind Menschen körperlich aktiv und warum. Mhm. Und da gibt es sogenannte aktive Freizeit. Das ist, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt raus joggen.
Ja. Ja.
Und diese freiwillige Bewegung, die ist stark vom sozialen Status abhängig. Ja, in wohlhabenden Bevölkerungsgruppen, insbesondere Männer in reichen Ländern, sind um 40% mehr freiwillig aktiv in ihrer Freizeit als bei sozial benachteiligten Gruppen, so arme Frauen in Ländern mit niedrigen Einkommen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die ärmere Bevölkerung weniger aktiv ist, weil da kommt jetzt zu dieser aktiven Freizeit die Bewegung aus wirtschaftlicher Notwendigkeit. Ja, also körperliche Arbeit.
Ach so, ich dachte, weil man zur S-Bahn muss, um zur Arbeit zu fahren. Okay.
Das gehört wahrscheinlich auch mit dazu, aber ja, du musst dich halt irgendwie auch oft bei der Arbeit entsprechend bewegen. Und das findet eben bei den ärmeren Bevölkerungsgruppen tatsächlich auch statt. Und das ist das Fazit von dieser Forschungsarbeit. Aktivität ist nicht immer eine freie Entscheidung, sondern eben oft eine Folge von sozialen Bedingungen. Und Bewegungsförderung, das darf eben nicht nur sich mit der individuellen Motivation beschäftigen, also wie bringe ich jetzt die Leute von der Couch aufs Fahrrad oder sonst was, sondern das muss sich auch mit den strukturellen Rahmenbedingungen beschäftigen, weil wie gesagt, wenn ich eh schon meinen Lebensunterhalt gerade so zusammenkriege durch körperliche Arbeit, dann können mir die Politiker noch so viel erzählen, dass ich doch bitte gerne mit dem Fahrrad fahren soll. bin ja, froh, wenn meine Arbeit vorbei ist und mache das dann genau. nicht.
Reicht dann halt auch. Ja.
Also das muss dann entsprechend umgesetzt werden politisch. Und dann gibt es noch eine dritte Arbeit, die hat sich das angeschaut, wie die körperliche Aktivität mit Klimaschutz und so weiter verknüpft werden kann. Und sie sagen, ja, also klar, eben, man kann natürlich, wenn ich jetzt so das, was ja bei uns in Deutschland und in Österreich stattfindet, diese ganzen Initiativen, geh zu Fuß, fahr mit dem Fahrrad, fahr mit den Öffis, weniger Autos, weniger Treibhausgase und so weiter. Das funktioniert oder kann funktionieren. Das Problem ist, man muss die Perspektive der Leute, die man anspricht, entsprechend berücksichtigen. Ich meine, das ist eigentlich eben wissenschaftskommunikatorische Grundlage, aber anscheinend wird das da nicht so umgesetzt. Und vor allem, man muss ein bisschen weiterdenken. Das sagen sie in der Arbeit, wenn ich jetzt zum Beispiel diese begehbaren Stadtviertel bauen möchte, die da überall so populär sind, wirklich so die 15-Minuten-Stadt, wo ich überall einfach hingehen kann, kein Auto brauche und so weiter. Ja, kann man machen, aber die sind dann vielleicht sehr attraktiv, weil es ist ja durchaus eine angenehme Vorstellung, in sowas zu leben.
Ja.
Und dann steigen dort die Mieten und dann kommen da erst wieder die reichen Leute hin und die anderen sind wieder irgendwo anders. Das heißt, das muss man auch alles mitdenken, damit das Ganze auch sozial gerecht wird und klimaverträglich wird. Also fand ich es interessant, diese drei Arbeiten,
Dingen,
die da zusammengefasst werden.
Wie weit das gerade ausgreift. Mhm. Also ja, es geht ja nur darum, also bewegen Sie sich mehr. Naja, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Aspekte.
Genau.
Verblüffend. Wo du gerade im Frühjahr bist, wo alle rausgehen, sich bewegen sollen. Es gibt ja noch so ein Ding und das ist die Frühjahrsmüdigkeit. Freund von mir ist Inder und der sagte mir, Holgi, wir haben dieses Wort nicht.
Ja,
und wir haben auch diesen Effekt nicht.
Ja.
Und dessen, das ist über 20 Jahre her, dass der meinte, also meine Theorie ist ja, dass ihr das nur habt in Deutschland, weil ihr euch dieses Wort dafür ausgedacht habt. So. Und jetzt sind ein paar ForscherInnen der Uni Basel hingegangen und haben ein Jahr lang den Schlaf und die Müdigkeit von über 400 Leuten sich angeguckt. Und stellt sich raus, Frühjahrsmüdigkeit gibt's nicht. Was wahrscheinlich auch relativ klar ist, so ein bisschen wie Zugluft und was war noch? Erkältung wegen nassen Haaren. Das ist auch so ein Ding. Also es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass Menschen im Frühling tatsächlich müder sind als zu irgendeiner anderen Jahreszeit. Als unplausibel bezeichnet haben sie auch dann so Erklärungen wie, mein Blutdruck ist durch die Wärme halt ein bisschen runtergegangen oder ich habe zu viel Melatonin gebildet oder irgendwie sowas. Nein. Ne? Sie vermuten, schreiben sie, einen psychologischen Effekt. Wenn Menschen nämlich erwarten, im Frühling müde zu sein, interpretieren sie jede normale Erschöpfung als sogenannte Frühjahrsmüdigkeit. Erinnert mich ein bisschen so an, wie der Mond die Menstruation beeinflusst und sowas.
Es ist ja auch eigentlich tatsächlich nicht unbedingt plausibel, dass ich jetzt sage, jetzt werden die Tage wieder länger, die Sonne scheint, man kann wieder rausgehen. Warum soll ich da gerade müde werden? Wenn, dann ist es eher, würde ich mir eine Wintermüdigkeit oder sowas denken, weil da ist alles grau und kalt
ja,
und
aber ich bin das, drinnen und so weiter. Dafür haben wir kein Wort. Wir haben kein Wort dafür und sie
ja, haben
auch
warum
gesehen, dass der Begriff selbst das Gefühl der Frühjahrsmüdigkeit auch verstärkt. Also selbst erfüllende Prophezeiung.
Warum haben wir ein Wort für Frühjahrsmüdigkeit?
Weil wir bisher im Winter die Depression haben.
Ach so, dann sind wir danach müde. Und was haben wir im Sommer?
Keine Ahnung, Urlaub.
Ja,
also nee, ist kein biologisches Phänomen, außer man betrachtet Psychologie als Teil der Biologie. Es ist ein psychologisches Phänomen. Also durch das Erleben und das Verhalten des Menschen geprägt.
Ich habe keine Geschichte mehr zum Frühjahr. Ich hätte noch eine Geschichte zum Gewitter.
Das ist doch auch nicht schlecht.
Ja, Gewitter gibt's und wir wissen aber noch nicht exakt, warum es die gibt. Also ja, wir wissen, wie ein Gewitter entsteht, aber
ich finde schon, faszinierend ist es. Ja.
Es geht um die Vorhersage. Also wir können natürlich vorhersagen, okay, jetzt hier, kennen wir aus dem Wetterbericht, da die Wahrscheinlichkeit für Gewitter steigt, aber ein Gewitter ist was vergleichsweise Kleinräumiges. Das kann wirklich ja in dem Stadtviertel kann das mega Gewitter sein und da im anderen ist nichts. Und Gewitter sind auch gefährlich. Also hier, dem Artikel wird gesagt, zwischen 2010 und 2019 30.000 Todesfälle weltweit, wirtschaftliche Verluste in Höhe von $500 Milliarden. Das ist jetzt nicht wenig.
Das ist reichlich, ja.
Und jetzt haben Forschende aus Wien und Wallingford, wo auch immer das ist, klingt nach England. Wallingford muss in England sein. Ja. Also Forschende aus Wien und England haben sich jetzt angeschaut, ob man vielleicht irgendwie ein bisschen genauer vorhersagen kann, wo ein Gewitter auftreten wird. Weil, gut, wir können jetzt mittlerweile mit Satelliten sehr, sehr gut die Erde beobachten, auch das Wetter beobachten, aber da sind wir so, ja, da brauchen wir kleinere Skalen. Also Satelliten, da haben wir Modelle, die so ein paar Kilometer groß sind und das ist fast ein bisschen zu groß für Gewitterzellen, für Gewitter. Und die haben jetzt aber tatsächlich Satellitendaten mit sehr, sehr genauen Messwerten bekommen und die auswerten können. Da ging es um 2,2 Millionen Gewitterereignisse in Subsahara-Afrika. Wow. Und haben nicht nur die Daten gehabt, sondern haben auch Daten über die Bodenfeuchtigkeit gehabt und da einen Zusammenhang gefunden. Und zwar den, dass Gewitterzellen vor allem dort auftreten oder wachsen oder sehr rasch und heftig wachsen, wo Unterschiede in der Bodenfeuchte zu bodennahen Wind führen. Und der Wind oben in die Gegenrichtung bläst. Das Ganze soll so funktionieren. Also wenn du unterschiedliche Bodenfeuchte hast, ja, also ein Teil des Bodens ist feucht, der andere Teil des Bodens ist ein bisschen trockener, dann hast du die feuchtere Luft über dem feuchteren Gebiet, die ist kälter und bewegt sich zu der trockenen Region mit der wärmeren Luft. Ja, also du hast eine Brise, so einen leichten Wind, einfach nur, weil der Boden unterschiedlich feucht ist. Und diese Brise, die reicht jetzt nicht so weit in die Atmosphäre rauf. Die geht knapp nicht mal einen Kilometer rauf. Mhm. Aber wenn der Wind in den höheren Luftschichten dem in die entgegengesetzte Richtung weht, wie der unten am Boden, dann kommen die Wolken in Kontakt mit vieler neuer Luft vom Boden und diese Luft, die kann die Gewitterzellen von unten quasi anfüttern. Und das, weil die Luft da unten auch feuchter ist, das ist genau das, was dann diese Konvektion antreibt, die feuchte Luft von unten nach oben zieht. Da kühlt sie dann ab und dann gibt es eine Gewitterwolke. Und jetzt sagen sie, sie haben das jetzt mal mit den Daten nachgewiesen, jetzt wollen sie es ein bisschen besser modellieren und validieren. Und wenn sie das dann auch entsprechend mit anderen Datensätzen nochmal validiert haben, dann wäre das vielleicht wirklich eine Möglichkeit, Gewitter ein bisschen exakter vorherzusagen als vorher. Du könntest dann, sagt einer der Forscher, lokale Gebiete mit einer Größe von 10 bis 30 Kilometern, in denen die Gefahr von Gewittern besteht, auf Grundlage von Bodenfeuchtigkeitsmessungen bereits ein paar Stunden vorher identifizieren. Das heißt, du kannst da, stellst eine Bodenfeuchtigkeitsmessungsstation auf und sagst, wenn das passiert mit der Bodenfeuchte, dann kann es hier ein paar Stunden ordentlich blitzen. Geh mal nach Hause.
Das wäre ja wirklich ein Gamechanger, ne?
Ja, fand ich auch interessant.
Und was macht's beim Gewitter?
Bumm.
Es donnert, korrekt.
Genau.
Ist jetzt also schwierig. Also das ukrainische Klimabüro gibt bekannt, weil da ist Krieg und da donnert's auch. In den 4 Jahren dieses Krieges, den die Russen gegen die Ukraine führen, also in den 4 Jahren, in denen sie ihn völlig ausgeweitet haben, seit Februar 2022 sind 311 Millionen Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen worden. Oder wie man es nennt, Kohlendioxid-Äquivalente. Das sind halb so viele, wie Deutschland jährlich freisetzt. Also die Hälfte des deutschen CO2-Beitrags ist alleine durch den Krieg der Russen gegen die Ukraine entstanden. Ein gutes Drittel davon, 37% davon, sind unmittelbar durch den Krieg entstanden. Also Benzin, Diesel und so, ne? Munition, also alles, was da verbrannt wird, um überhaupt Krieg zu führen. Außerdem Wald- und Buschbrände, die immer noch ein Viertel dieser Emissionen ausmachen, dieser 300 Millionen Tonnen. Und eine kurze Durchsage des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin habe ich noch. Die machen so einen Wochenbericht und aus dem letzten oder vorletzten Wochenbericht oder aus einem der Wochenberichte der letzten Wochen machen wir es. Wir wollen ja nicht zu präzise werden hier, ist zu entnehmen, der Gender Pay Gap in Deutschland, das ist der Lohnabstand zwischen Männern und Frauen, obwohl sie dieselbe Arbeit machen oder die gleiche Arbeit machen, liegt bei 16%. Und sie haben mal geguckt, woher kommt das denn eigentlich? Es gibt ja ganz viele Ideen, die so rumgeißen, ja, die Frauen verhandeln nicht richtig oder die machen ja alle Teilzeit oder sind halt Döver oder weiß der Geier was. Was sie sich angeguckt haben, sind die Big Five. Die Big Five sind 5 Merkmale, anhand derer sich die Menschen grob in Persönlichkeitstypen unterteilen lassen. Ja, Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit, Neurotizismus. Ich habe übrigens jetzt gelernt, es gibt einen Merksatz dazu und der heißt Ocean. Ja, O-C-E-A-N, okay. Openness, Consciousness, Extraversion, Agreeableness und Neuroticism. Auf Deutsch habe ich leider nichts Vergleichbares gefunden. Ich wollte dir auch nur noch mal gesagt haben, also diese Big Five. Sie haben sich die Persönlichkeitsmerkmale angeguckt und haben gesehen, dass emotionale Stabilität zu einem höheren Lohn führt und Verträglichkeit zu einem niedrigeren Lohn führt.
Verträglichkeit zu einem niedrigeren Lohn.
Verträglichkeit ist eins der Persönlichkeitsmerkmale, die du häufiger bei Frauen findest. Aber emotionale Stabilität findest du häufiger bei Männern. Ja, emotionale Stabilität gehört zu Neurotizismus. Also ne, bist du gelassen, bist du stressanfällig und solche Sachen.
Jetzt, du kannst nicht weiterziehen, aber jetzt frage ich mich, wer hat festgelegt, welche Merkmale die Leute haben, weil so die Frauen sind alles so emotional instabil und hysterisch.
Das machst du mit Tests. Das machst du mit Tests. Also du testest vorher die Persönlichkeit durch.
Hey, aber da muss ja auch wieder auswerten und so weiter. Also da
ja, klar, aber du
bin ich nicht halt, sicher, ob da nicht ein paar Vorteile noch mit reingehen können.
Kann natürlich sein, aber was du halt siehst, ist, du testest die Probanden durch und siehst, okay, alle Frauen schlagen stärker bei Verträglichkeit aus.
Ja, aber was ist so schlimm an Verträglichkeit?
Da ist erstmal überhaupt nichts
schlimm. Nee,
da
ist gar nichts schlimm dran. Ja, aber warum wird man schlecht bezahlt, wenn man das hat?
Ja gut, das ist halt die Frage. So, da komme ich jetzt hin.
Okay, weil, gut, dann.
Ne, das, was
lass
du
mich grade, unterbrechen.
Das, was du da gerade eingeworfen hast, sind Geschlechterstereotype.
Ja.
Und Geschlechterstereotype verstärken die Unterschiede beim Gender Pay Gap. Das heißt, wenn da jemand, der Chef, bestimmte Geschlechterstereotype hat, nämlich zum Beispiel Frauen sind verträglicher, Männer sind irgendwie stressresilienter, dann zahle ich den Frauen halt ein bisschen weniger. Also die Geschlechterstereotype sorgen dafür, dass diese Unterschiede verstärkt werden, die sowieso vorhanden sind aufgrund der Persönlichkeitsmerkmale.
Mhm. Ja. Okay, das heißt, wenn man gut bezahlt werden will, sollte ich mich nicht verhalten wie ein Geschlechterstereotyp?
Genau. Du solltest dich verhalten wie ein Geschlechterstereotyp und zwar wie ein männlich positiv konnotiertes Geschlechterstereotyp.
Ja, okay. Ja. Ja gut, ist egal, ich bin selbstständig, muss ich mich nicht verändern, aber ja, ich weiß nicht, ich finde das interessant, dass das so ist, aber ich glaube, die richtige Konsequenz wäre nicht, jetzt den Leuten zu raten, sie sollten sich irgendwie anders verhalten, sondern...
Natürlich nicht.
Ja, nee, ich habe gerade über mich selbst nachgedacht, ob ich jetzt raten würde, wenn ich in der Lage wäre, jemandem was zu raten. Aber ja,
check deine Privilegien, Dönermann. Also bau deine Stereotype ab, sieh zu, dass du irgendwelche Mechanismen einführst, die das ganze Ding ein bisschen objektivieren. Da gibt es ja dann auch so diese Geschichten, Bewerbungen unter deutschem Namen und unter türkischem Namen
ja,
und
ja,
sowas.
Klar.
Ne? Also mit sowas kriegt man das, glaube ich, würde man das, glaube ich, recht gut in den Griff kriegen, aber halt zu Lasten derer, die bisher davon profitiert haben.
Tja, das ist dann das Problem, dass die was haben, es nicht hergeben wollen.
Genau.
Wo wir wieder am Anfang sind, wo wir da ja auch schon drüber gesprochen haben, dass die Reichen nichts hergeben wollen. Und egal, ob man jetzt auch ein Privilegienreich ist, will man die Privilegien auch nicht hergeben.
Genau.
Ja. Und damit ich reich werde, könnt ihr zu meiner Veranstaltung kommen, um die zur Werbung überzuleiten.
Bravo, grandios, hört.
Ich bin nicht umsonst Bravo. Wissenschaftsjournalist. Preisgekrönt.
Preisgekrönter. Besuchen Sie einen preisgekrönten Wissenschaftsjournalisten.
Ja, es gibt in nächster Zeit in Österreich eine Gelegenheit und viele in Deutschland. Am 17. März kann man nach Perchtoldsdorf im Süden von Wien kommen, wenn man die Science Busters sehen will, wie wir Weltuntergang für Fortgeschrittene machen. Und danach kommen wir nach Deutschland. Am 23. März sind wir in Berlin und werden dort Weltuntergang für Fortgeschrittene spielen. Kommt dahin, Berlin. In den Wühlmäusen sind wir da und dann bleiben wir in Deutschland im Osten. Wir schauen am 26. März nach Dresden.
Am 23. seid ihr in Berlin, das ist ein Montag, okay.
Genau, ja, sind wir da. Am 26. sind wir in Dresden, am 27. in Leipzig, am 28. in Erfurt. Jedes Mal Weltuntergang für Fortgeschrittene mit den Science Busters. Am 29. März bin ich in Magdeburg und nicht mit meinen Science Buster Kollegen, sondern mit Ruth von meinem Podcast, unserem Podcast Das Universum. Da werden wir Das Universum live unsere Show spielen im Moritzhof in Magdeburg. Kommt da doch auch bitte hin. Und dann ist Ostern und nach Ostern gibt es wieder in Österreich diverse Auftritte, die ihr euch anschauen könnt. Alles nur Science-Buster-Kram. Mit Sternengeschichten live bin ich jetzt vorerst mal durch. War sehr nett, habe viele nette Menschen und Hörer und Hörerinnen getroffen. Es gibt vor dem Sommer noch einmal Sternengeschichten live am 3. Juni in Wien in der Kulisse, wenn ihr da hinkommen wollt. Es war beim ersten Mal ganz gut schnell ausverkauft. Ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist, aber kauft euch rechtzeitig eure Tickets, wenn ihr dahin wollt. Das wird das vorletzte Mal sein, dass es Sternengeschichten live in Österreich gibt. Danach mache ich es noch einmal im November in Baden bei Wien. Und ansonsten gibt es Sternengeschichten live nur noch in Deutschland im Herbst. Und da findet ihr die Infos im Internet unter sternengeschichten.live.
Was ist denn eigentlich neues Buch? Ich wollte gerade sagen, was ist eigentlich daraus geworden mit den Vorbestellungen und so? Hat das funktioniert, dieser Trick?
Nee, das funktioniert natürlich nie, weil damit du das müsstest du dann wirklich auch entsprechend koordinieren. Ich meine, es ist ja nicht umsonst so, dass zum Beispiel, wenn dann sowas rauskommt wie hier, keine Ahnung, Harry Potter oder sowas Neues, dass die Leute wirklich dann alle vor den Buchläden kampieren und Punkt Mitternacht wird der Laden aufgeschlossen und erst dann gibt es die Bücher und vorher hat nie jemand zum Buch sehen dürfen. Sowas musst du auch machen, wenn du einen Bestseller haben willst, weil ansonsten werden die halt ausgeliefert, wenn sie aus der Druckerei rauskommen und je nachdem, welcher Lieferdienst schneller ist und wann welcher Buchauslieferdienst wann wo was hat und wann die Buchgeschäfte dazu kommen, das in die Regale zu schlichten. Also mein Buch ist offiziell erschienen, glaube ich, am 17. Februar war das offizielle Erscheinungsdatum, aber es haben ja Leute schon eine Woche vorher gesagt, ja, bei Ihnen im Buchladen lag schon und hier lag schon. Also selbst wenn da eine relevante Menge an Vorbestellungen ist, die dann quasi abgerechnet wird, wird es dann trotzdem wieder halt über die, je nachdem wann es ausgeliefert wird und so weiter, geht es dann wieder über die entsprechende Zeit in den Buchläden hindurch. Also ich habe noch keine Zahlen, wie viel wirklich jetzt da verkauft worden sind. Die kriege ich, glaube ich, wenn ich könnte beim Verlag fragen, wenn ich es genau wissen wollen würde. Aber ich wäre noch nicht in einer Bestsellerliste aufgetaucht, meines Wissens nach. Ich habe tatsächlich, ich war, glaube ich, irgendwie in irgendeiner Empfehlung, Sachbuchempfehlung von Perlentaucher, Bücherfreunde, die haben mich empfohlen. Und dann habe ich einmal einen Verriss bekommen. Aber ja, der Verriss war lustig, weil das war eigentlich nichts, wo er nicht gesagt, das Buch ist, da ist ganz viel falsch drin, sondern er hat sich nur beschwert, dass ich nicht das geschrieben habe, was er gerne gelesen hätte.
Sie können mich gerne beauftragen, ich sage Ihnen dann mein Honorar, dann kriegen Sie genau das Buch, das Sie haben wollen.
Ja, also sowas passiert ab und zu, dass Leute irgendwie ein Buch rezensieren und sich ärgern, dass nicht das drinsteht, was sie gerne lesen hätten wollen, aber ja, ich habe halt das geschrieben, was ich schreiben wollte, aber ansonsten ist das Buch noch nicht, ich war letztens am
da gibt's doch so, du bist enttäuscht.
Nein, ich bin nicht enttäuscht. Ich habe bis jetzt sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Ich war vor kurzem im Bayerischen Rundfunk in der Abendschau live und habe da über das Buch gesprochen. Ich werde demnächst mal in, wie heißt das, Sternstunde Philosophie, wie heißt denn das Ding? Aus der Schweiz. Ja, genau. Da bin ich auch dort und werde über die Farben des Universums sprechen. Also die Resonanz bis jetzt, bis auf den einen Typen, der ein anderes Buch lesen wollte, war eigentlich sehr, 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 sehr gut. Und ich freue mich sehr, dass das bis jetzt alle, die habe nur positives Feedback bekommen dazu. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Und dass es kein Bestseller wird, das war mir klar. Also dass das funktioniert so nicht. Da
das hätte ja funktionieren können. Dann müssen wir halt beim nächsten Mal noch stärker dafür trommeln und koordinieren.
Das können wir machen, ja. Aber das ist noch ein Buch, kauft es, auch wenn es kein Bestseller geworden ist, freut es mich trotzdem, wenn ihr es lest.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Publikum, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.